Alright, ladies and gentlemen, willkommen zum Strength and Skills Podcast. Es begrüßt Sie,
Dennis
und Nick. Alright, wir haben uns heute ein kleines Thema ausgesucht, das wir persönlich eigentlich echt wichtig finden, weil es auch hart underrated ist und das heutige Thema soll sich eigentlich komplett um den Big Terminus, whatever, Warm-up drehen. Und im Endeffekt wollen wir einfach mal ein bisschen darüber quatschen, ja, welche Arten des Warm-ups man betreiben kann, sollte, whatever, für bestimmte Formen oder für bestimmte Sachen einfach im Training, wie man das Ganze so hält. Da würde ich eigentlich gerne erstmal von dir was hören. Mhm. Das fände ich super interessant. Ja. Wärmst du dich generell auf?
Ja, so? Also auf jeden Fall. Ich finde es super wichtig, sowas in der Richtung, your workout is as good as your warm-up. Ich finde es super wichtig, ist ein essentielles Teil des Trainings. War bei mir früher nicht so. Als ich angefangen habe, muss ich sagen, war Warm-up wirklich ein kleiner Teil meines Workouts. Hat 5, höchstens vielleicht 10 Minuten gedauert. Jetzt ist es mehr in der Richtung zwischen 15 Minuten und fast eine halbe Stunde ab und zu, also je nachdem, je nach Session. Das hat sich mit der Zeit so entwickelt, also ganz am Anfang habe ich ja hauptsächlich Basics trainiert und bei Basics Exercises ist es auch nicht, ist der Stress auf die Gelenke jetzt nicht so brutal und man kommt auch ohne Warm-up gut aus. Ich war auch jünger damals, muss man auch dazu sagen.
Das ist echt ein Ding so.
Das ist ein Riesenfaktor, der nicht unterschätzt werden darf. Und ja, ein bisschen Arme kreisen, ein paar Jumping Jacks und dann ist es eh schon mit Push-Ups losgegangen. Es hat auch immer gut funktioniert. Ich habe gemerkt, sobald zum Beispiel komplexere Bewegungen wie Handstand-Push-Ups mit dazu gekommen sind, dass da leicht im Trapezius Verspannungen entstanden sind, wenn ich da nicht gescheit aufgewärmt habe. Und mit der Zeit sind ab und zu eben Verspannungen, Verletzungen dazu gekommen und da ist immer mein Warm-up irgendwie, das hat sich entwickelt, ist immer länger geworden. Es war nur zum Teil strukturiert, bis ich eben mir dann einen Coach geholt habe. Und ich habe jetzt eigentlich ein relativ strukturiertes, also ganz strukturiertes Warm-up, werde ich auch vielleicht ein bisschen erläutern. Prinzipiell fängt bei mir ein Warm-up mit einem aerobischen Warm-up an. Wenn ich nicht mit dem Rad herfahre, dann, also meistens fahre ich mit dem Rad ins Gym, das ist fast eine halbe Stunde, da bin ich eigentlich also schön durchblutet, aber ich finde es auf jeden Fall mal wichtig, so 5 Minuten einfach nur das Herz zu aktivieren, sich einfach in den Mut zu kommen. Da ist auch zum Beispiel Musik für mich unglaublich wichtig. Mhm. Also das gehört dann eher zum mentalen Warm-up. Auch beim Herkommen höre ich mir gern ein bisschen was an, was ich dann beim Training höre und bereite mich einfach mental darauf vor.
Ja.
Auch super wichtig. Und genau, 5 Minuten aerobisch hilft einfach prinzipiell, weil ich außerhalb nicht so viel aerobisches Training mache. Einfach ein bisschen was für Cardio zu machen. Aber eben mit dem Fahrrad sind es eine halbe Stunde her, eine halbe Stunde zurück. Es ist fast eine Stunde Cardio am Tag, also bitte.
Alter.
All your games. Marathonläufer. und einfach, dass ein bisschen Blut, dass die Muskeln gut durchblutet werden, CP und so aktiviert, die Mitochondrien mal wach werden und so weiter und so fort. Und dann fange ich mit Mobility an, Articular Mobility. Also prinzipiell fange ich da mit den Händen, Handgelenke an und arbeite mich von dort zu den Schultern, also Ellenbogen, Schultern, das sind mal die kritischen Punkte auf jeden Fall bei mir, aber ist bei den meisten eigentlich so, hauptsächlich in Calisthenics. Neck und dann Torso, Hips. Für den unteren Körper mache ich auch fast immer ein Warm-up.
Also du machst ja sehr viele Statics. Was würdest du sagen, wie wichtig ist auch das spezifische Aufwärmen beispielsweise der Hüfte für sowas?
Genau, das wollte ich eher ansprechen. Hüfte, unglaublich wichtig. In Calisthenics vergisst man gerne, dass man eigentlich auch einen Unterkörper hat. Und bei Statics geht es wirklich um Körperspannung. Es ist nicht nur der Oberkörper, sondern die Beine und hauptsächlich der Gluteus sollen wirklich auch dabei sein. Mhm. Und da ist wichtig, dass die Hüfte schön aufgewärmt ist. Auch zum Beispiel, wenn man, sagen wir, einen Straddle Planche machen will, da mache ich ein paar Splits davor. Nicht besonders weit, aber einfach, dass ich schaue, dass ich ATP, BPT Wechsel mache, Anterior Pelvic Tilt to Posterior Pelvic Tilt, da schön den Psoas durchstretch, dass der sich wohlfühlt und dass ich wirklich ein Gefühl für diesen Bereich bekomme, weil die in den Skills dann viel leichter zum Aktivieren sind, auch keine Verspannungen entstehen oder Krämpfe zum Beispiel.
Oh ja.
Und einfach, das macht den Unterschied bei den Skills. Also das ist eine Sache, ich sage ich auch immer meinen Athleten, prinzipiell, wenn ihr auf Skills arbeitet, wärmt euch auf, wärmt auch euren Unterkörper auf. Also ich habe zum Beispiel vor Planches Glute Bridge drinnen. Einfach nur, um meinen Gluteus zu spüren, damit ich den dann richtig aktivieren kann. Weil das sonst richtig, richtig schwierig ist. Also wenn ich das ohne Aufwärmen hingehe und eine Planche mache, dann sackt einfach mein Unterkörper ein. Und da ist nicht diese Muscle-Mind-Connection auch da. Und ich finde, der Warm-Up, der ist auch dafür richtig, richtig wichtig. Also,
okay. Und dieses Durchsacken von der Hüfte oder sie nicht richtig aktiviert bekommen, ist ja sehr, sehr common. So, was würdest du sagen, wären so deine Go-To- Exercises, so aus der Erfahrung, auch jetzt nicht nur deine eigene, sondern so auch mit deinen Athleten. Was würdest du sagen, wäre so deine Go-To für die Hüfte?
Also
so drei Stück vielleicht?
Ja, drei Stück. So der 90-90 Stretch. Super. Allgemein eben in einen nicht zu weiten Split gehen. Also weil ein kompletter Split, der bringt dann auch nichts mehr aus dem Grund, dass man nicht mehr die Hüfte vordrücken kann. Also wenn man in einen Split geht, dann ist man in einen Arteriopelvic Tilt. Und in einer Planche zum Beispiel, damit man diese schöne Linie bekommt und nicht diese Hüfte oben peikt praktisch, muss man die wirklich runter und nach vorne drücken, wie im Handstand. Mhm. Da kann man sich's gut denken, das kennt man besser. Und das ist auf jeden Fall meine Lieblingsübung dabei. Und dann hätte ich noch zwei, also prinzipiell Straddle Planche Leans, das hilft extrem. Mehr als ein Full Planche Lean, einfach weil es schwieriger ist, die Hüfte runterzudrücken und die schön durchgestretcht werden. Und das machte ich früher nicht und war ein großer Fehler. Ich mache, wenn ich einen Straddle Planche machen will, zum Beispiel davor, Banded, also mit einem Loop Band um die Hüfte, Straddle Planche Leans zu Straddle Planche. Also ich hebe mich hoch und halte dabei die Hüfte aktiviert. Und das hilft einfach, dass daran zu denken, okay, jetzt kann ich mich gut auf den Gluteus konzentrieren, auf die Hüfte konzentrieren. Das sind meine Schwachpunkte beim Planche, sind es bei den meisten eigentlich. Aber das hilft mir einfach, dafür bereit zu sein und dass mein erster Versuch schon ein guter Versuch ist. Also ich glaube, das kennt man. Der erste Versuch, wenn man ohne Plan trainiert, ist oft so, man hält den richtig lang, aber die Form ist nicht dort, wo sie sein sollte. Und dann ist man schon zu müde für einen zweiten Versuch, wo eigentlich die Form besser ist, weil die Ansteuerung besser ist, weil man schon weiß, wie das mit der Propriozeption des Körpers aussehen soll oder was sich ein bisschen falsch angefühlt hat oder wenn man sich gefühlt hat, sieht man das. Und da fehlt aber schon zum Teil die Kraft. Also wenn man jetzt nicht eine fixe Anzahl an Sekunden hat, wo man weiß, dass man einen relativ hohen Buffer arbeitet, das heißt, man mehrere Sätze machen kann, qualitative Sätze, kann das oft und gern passieren. Und dann ist schon unglaublich viel Qualität in einem Workout verloren gegangen. Ja.
Sprich, du würdest auch sagen, dass mit den Übungen, die du auch machst, du durchaus auch schon so ein spezifisches Warm-up für bestimmte Skills machst.
Genau.
In einer sehr geringeren Intensität für dich. Und also quasi eigentlich ganz typisch im Krafttraining so spezifisches Warm-up.
Genau. Wie man beim Weighted Calisthenics, ich glaube, da wirst du danach auf jeden Fall mehr dazu sagen kann, oder im Bodybuilding, man zur Maschine geht und mit Low Weights anfängt, hier in der Richtung. Und das wird oft übersprungen, weil man sich denkt, ich kann die Übung, ich gehe einfach rein. Und da ist halt der Punkt, wo das geht, wenn man jung ist, am Anfang läuft das wirklich gut. Auch weil irgendwie die Muskeln sich noch zum Teil fast steif anfühlen, kann man sagen. Und man deswegen irgendwie diese Rigidität fast ausnutzen kann, sagen
ja,
wir.
Ja, 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 ja.
Aber das ist halt einfach für die Sehnen nicht gut. Also die Sehnen, die sind erstens viel dünner, die zu durchbluten ist viel, viel härter. Und deswegen braucht man da wirklich ein gutes Warm-up. Genau. Ja, eben, ich kann noch zurückgehen zum prinzipiell nach dem aerobischen Training und den Articular Mobility, wo ich ein bisschen was für die Handgelenke mache, prinzipiell gern für einen Brachialis was mache.
Ja.
Ein Ellenbogen-Brachialis, unglaublich wichtig, wenn man zum Beispiel Planche oder One-Arm-Pull-Ups relativ am Anfang des Trainings macht. Also sagen wir, die erste Übung sind bei mir oft entweder One-Arm-Pull-Ups oder Planche oder Victorian. Wobei eben bei Pull-Bewegungen wie Front-Lever oder Victorian man weniger Warm-Up braucht, also für mich persönlich zum Beispiel fühlt sich so an, ich brauche viel mehr, muss mich viel besser aufwärmen für eine Planche als für einen Front-Lever. Erstens, man hängt, zweitens, der Lat und die Muskeln, die man verwendet, sind groß und auf der Planche geht halt wirklich unglaublich viel Gewicht auf kleine Strukturen, wie zum Beispiel der Brachialis. Bizepssehne. Wenn man einen Backlever zum Beispiel als erste Übung drinnen hat, auch unglaublich wichtig, das ist komplett underrated, wie gefährlich diese Übung auch sein könnte.
Für den Bizeps vor allem.
Mhm. Hauptsächlich in der supinierten Version, also das heißt, wenn die Hand zu einem zugedreht ist, wirklich drauf schauen, dass man da eine gute Durchblutung bekommt. Also Skin the Cats sind da super. Ich arbeite mit einem Loop End.
Für Dislocations?
Ja, genau. Dislocations, Spins dran und bewege meinen Arm vor, schau, dass er schön straight bleibt. Einfach, dass ich den Brachiale spüre und dass der schön bereit wird, genau.
Stretchst du da beispielsweise schon so ein bisschen auch vorher, den Bizeps oder solche Sachen?
Eher wenig, sagen wir, dass ich mache kein passives Stretching dafür. Mhm. Alles, was ich mache, ist aktives Stretching. Also ich arbeite gegen einem Loopband. Also ich schaue, dass immer ich in diese Ranges arbeiten soll und nicht, dass ich ihn einfach überstretch in eine Range, in der ich nicht, sagen wir, comfortable bin, in der ich auch keine Kraft aufbauen kann. Das kann dazu führen, dass man sich da eher verletzt, weil dann geht man in Planche und man drückt den Arm mehr durch, als man es normalerweise macht. Und plötzlich ist da in dieser Range, wo der Bizeps komplett überstreckt ist, also er der schwierigste Punkt für einen Bizeps einfach oder für jeden Muskel eigentlich Kraft zu entwickeln ist, wenn er komplett überstretched ist, er da einfach plötzlich unglaublich viel Gewicht drauf hat und da kann man sich relativ leicht verletzen. Also okay. Immer aktive Mobilität. Bei mir ist es das mit dem Bizeps ein bisschen ein Schwachpunkt. Ich schaue, dass ich auch ganz ein bisschen passiv mache, aber ich gucke wirklich, dass da ich nicht einfach nur passiv stretche. Ja.
Ja.
Eine weitere Sache, die ich seit, sagen wir, einem Jahr erst eingebaut habe in meinem Warm-up, sind, weil man an einem Punkt, finde ich, so viel Skills erreicht hat, dass es unglaublich schwierig ist, alle zu maintainen.
Oh ja.
Wähle ich drei Übungen aus meistens, die ich in diesem, sagen wir, in diesem Mesozyklus nicht aktiv trainiere, sagen wir. Zum Beispiel sind es bei mir, also Muscle-Up trainiere ich sehr selten, die sind bei mir praktisch nie im Plan drinnen. Die habe ich deswegen im Warm-Up drinnen, echt nur um die Bewegung zu wiederholen, um die Bewegung zu behalten. Würde ich nicht jedem raten, weil Muscle-Ups viel Kraft kosten können. Ich bin ein sehr explosiver Typ und das macht mir relativ wenig aus. Also Individualität ist auch hier unglaublich wichtig. Darf man nie vergessen. Mein Warm-Up ist nicht dein Warm-Up. Ich hab bestimmte...
Ich könnte mich nicht mit Muscle-Ups aufwärmen.
Genau, ja. Also, ich mache davor natürlich ein spezifisches Warm-Up.
Nee, klar.
Ich mache Scapula-Pulls, One-Arm-Scapula-Pulls. Der Ellenbogen soll schön aufgewärmt sein, die Schultern schön aufgewärmt sein. Dann mache ich ein paar High-Pull-Ups und dann mache ich erst Muscle-Ups. Aber wirklich weniger. Also sagen wir, ich mache drei Sätze normalerweise, wo ich eine Zugbewegung, hier der Muscle-Up, eine Druckbewegung, das ist bei mir der Deep Handstand Push-Up, weil ich habe zum Beispiel jetzt im Plan nur Handstand Push-Up mit Back-to-Wall mit Gewicht drinnen, ja, und habe keine freie drinnen, einfach um das Gefühl nicht zu verlieren. Da habe ich ein paar deeper Handstand Push-Up drinnen, wenn ich mich wohlfühle und an dem Tag zum Beispiel keine weighted Handstand Push-Ups drinnen habe, mache ich auch 90 Degree, weil die für mich relativ, also für mich relativ leicht sind und ich noch als Warm-Up, komplettes Warm-Up zählen kann. Ja, ja, ja. Und dann habe ich etwas für Hüfte und Bauchmuskel. Also ich mache gerne Dragon Flags zum Beispiel oder Advanced Duck Dragon Flag zu Dragon Flag, einfach damit ich diese Aktivierung vom Gluteus reinbekomme.
Achtest du da dann aber auch darauf, dass du da nicht hohe Intensitäten gehst, oder ist das schon...
Na, also das ist easy. Okay. Wirklich, ich mache eine Übung, dann 2 Minuten Pause, eine Übung, 2 Minuten Pause, eine Übung, 2 Minuten Pause, wiederhole das 2 oder 3 Mal, je nach Gefühl, sagen wir hier. Also es geht wirklich, wie müde ich schon bin vom Tag davor, wie es sich heute anfühlt, dass ich mich nicht eben ausbrenne. Und dann fange ich für einen spezifischen Warm-up, entweder für One-Arm-Pull-Up oder für Planche, also mindestens im Plan, der jetzt drin ist, eigentlich an.
Von den Intensitäten her, wenn du jetzt so eine Skala von 1 bis 10 hättest, RP, und 10 ist das Schwerste?
Sagen wir, also alles, was vor diesen 3 Übungen kommt, ist auf jeden Fall ein RP 2 oder so, können wir sagen. Super easy Zeug. Das ist dann schon in Richtung 5, 6. Okay. Also weil es trotzdem Übungen sind, die ich maintainen will, und es muss trotzdem einen Reiz geben.
Ja, ja. Also, ja. Got it. Okay, cool. Würdest du sagen, du hast bestimmte Mantras oder bestimmte Sachen, wie du beispielsweise dich mental auf sehr schwere Sessions vorbereitest?
Ja, ich schlafe nicht. Na, es passiert, dass man einen Tag davor so aufgeregt ist, dass ich echt Schwierigkeiten habe einzuschlafen. Halt davor zum Beispiel 10 Kilogramm One-Arm-Pull-Up oder so. Ich weiß, ich habe nichts gepennt. Und haben mir dann einen Booster davor reingehauen, und ich hatte noch nie einen Booster genommen. Ich war einfach nur all over the place. Trotzdem geklappt, aber es war nicht so, wie es sein sollte. Prinzipiell einfach Musik hören, und das ist echt tagesabhängig. Also ab und zu fahre ich mit dem Rad her und ich höre ein paar Songs und ich stelle mir schon die Sets vor und so weiter und so fort. Andere Male ist das, dann hängt es echt mit Uni-Stress und so zusammen, wie fokussiert ich bin, und das hat auch einen großen Einfluss auf die Session. Ja. Man muss dann auch sagen, ab und zu fühlt sich alles richtig beschissen an, und ich meine, heute wird nichts, und dann läuft es super gut und das Gegenteil passiert aus, und ehrlich, da kann man nichts machen. Das ist einfach so. Also,
ja.
Oder die Stamina geht recht schnell aus. Also das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe. Ich trainiere jetzt in der Früh. Früher habe ich immer abends trainiert, ab und zu sogar nachts. Und ich brauche oder habe in der Früh einfach ein längeres Warm-up gebraucht. Einfach, weil ich noch nicht so ganz drinnen war. Hauptsächlich, wenn ich mit der U-Bahn hergefahren bin, wenn es kälter war.
Okay.
Und jetzt mit dem Fahrrad komme ich eigentlich an. Es ist schön warm, meine schöne Vasodilatation überall, die überall schön durchblutet. Und es geht viel schneller.
Okay.
Das ist auch, also ich merke das. Jo.
Das ist geil. Okay.
Vielleicht, ja, wie sieht es bei dir aus? Oder was denkst du über Foam Rolling beim Warm-up?
Fuck off. Ohne Scheiß. Da kommt jetzt ein Rant, aber das ist so ein Unsinn. So, also das ist was ich noch nicht verstanden habe, warum das so viele glauben, dass es ihre Performance in irgendeiner Art und Weise boosten würde. Ist es leider ein großes Thema, das Faszien-Ding, und du musst deine Faszien machen und so, aber...
Hast du je eine Faszie gesehen?
Ja, tatsächlich. Wir haben's, also ich habe ja hier die Ausbildung gemacht, und dann waren wir auch mal in einem wunderschönen Raum, wo wir uns ein paar Leichen anschauen durften, und dann haben wir auch das auch mal zu sehen bekommen und so.
Ja.
Die
zu triggern, ich, ja.
Ja, also, sei mal so dahingestellt. Es ist ein großer Hype darum.
Ja. Sagen wir, der Studienstand heutzutage, also mindestens was ich gelesen habe, ist so, Faszienrollen vor dem Training bringt absolut gar nichts. Also study-based. Bis jetzt wurde noch kein Positives. Wenn es dir hilft und du dich wohlfühlst, also bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel eine Verspannung schon habe, bevor ich anfange, dann massiere ich dir ein bisschen durch, und das ist zum größten Teil einfach nur mental. Ist auch eine mentale Ansteuerung, die Verspannungen auch zum Teil schafft, einfach die kleben zusammen, und der Körper versucht, die ganze Zeit wieder anzuregen, damit sie auseinandergehen, und das ist ein Bündel, den du nicht mehr rauskriegst. Und das ein bisschen durchzumassieren kann helfen, ist hauptsächlich mental. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann mach es. Aber sagen wir Study-based, ja, nix. Vielleicht nach dem Training, einfach um runterzukommen. Das ist auch ein Punkt, der eigentlich wichtig ist, der bei mir eben oft ein Manko ist, einfach um den Körper zu sagen,
ich bin jetzt... Cooldown.
Das Cooldown, ja. Das existiert bei mir halt eher selten, weil ich komme ins Gym und renne dann meistens gleich in die Uni oder so. Dann ist mein Radfahren das Cooldown. Aber einfach ein Signal dem Körper zu geben, ich bin jetzt fertig, ist, glaube ich, auch gut.
Okay, cool.
So, und jetzt zu Weighted. Also ich glaube, wir haben genug über Skills gesprochen. Vielleicht können wir mal etwas expliziteres machen für jede einzelne Skill, aber das können wir mal gucken. Wie sieht's bei Weighted aus? Also wie wärmst du dich auf? Was sind deine Rituale mental? Wie bereitest du dich vor?
Ich würde sagen, dass sich das auch sehr ähnlich entwickelt hat über die Jahre tatsächlich bei mir persönlich. So, also ich bin immer der Meinung, Warm-up ist etwas sehr Individuelles. Jeder hat so seine kleinen Methoden und Stellschräubchen, die er so nutzt, um sich da aufs Training vorzubereiten. Das ist sowas, ich gebe das auch meinen Athleten mittlerweile gar nicht mehr vor, sondern sag, erzähl mir mal bitte ein bisschen, was du so im Warm-up machst, so, zeig mal her, dass ich das einfach nur mal gesehen habe. Nicht, dass es einfach nur ein Armkreisen ist und let's go. Gibt's auch, ja.
My tees.
Aber im Grunde überlasse ich das schon auch sehr viel dem Athleten selbst, weil ich selbst auch gemerkt habe, so, die meisten wissen schon auch, was ihnen gut tut, weil du das spürst. So. Ja. Und das habe ich bei mir selbst halt auch erfahren. So. Mit der Zeit, du developst da einfach so ein bestimmtes... Ja, also so Abläufe, die du halt einfach machst, wenn du...
Man fühlt, wenn du warm bist. Es ist ja halt... Es ist,
Du entwickelst das so und du weißt auch, dass es bestimmte Tage gibt, wo du mehr Warm-up brauchst und es gibt Tage, da brauchst du einfach gar nicht so viel. Es funktioniert einfach besser.
Ja.
Und klar, das ist auch tatsächlich bei mir auch relativ abhängig davon, wo ich in dem Trainingsblock stehe. Zu Beginn eines Trainingsblocks, wenn ich aus dem Deload komme, so Intro-Week, die ersten drei, ist eigentlich meistens ziemlich easy so und je weiter nach hinten raus, dass mit dem Block gehen kann. Meine Blocks dauern teilweise sehr lange.
Ja.
Dann brauchen die Warm-Ups schon auch mal einen Ticken länger.
Ja, auch ab und zu spürt man halt, das eine zieht ein bisschen mehr, das andere zieht ein bisschen, also ich glaube wahrscheinlich über die Wochen, oder?
Interessanterweise, seitdem ich mich weniger um dieses klassische, oh, das muss ich jetzt dann auch mal so triggern, oh, diesen verkürzten Muskel muss ich dehnen oder sowas, seitdem ich das weniger mache, habe ich auch weniger Probleme.
Ah ja, aber das ist der Klassiker, also.
Also das ist, es gibt ein deutliches zu viel davon und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch mit vielen anderen Menschen gemacht, dass wenn die aufhören, sich zu viel
drum zu kümmern,
ja, dann wird es plötzlich besser, weil du nicht ständig diesen schmerzhaften Stimulus auf etwas drauf gibst.
Ja.
Und das ist ein Punkt, der oft ein bisschen missverstanden wird, dass es da auch einfach einen Punkt gibt, der nicht so gut für dich einfach ist. Und das spürst du auch. Und wenn du dich nicht so viel drum kümmerst, wird es auch wieder besser, weil dann hat der Muskel auch mal Zeit, sich ein Ticken zu entspannen. Und es gibt auch ein tatsächlich zu viel Erwärmen beispielsweise. Da gehen wir jetzt vom Warm-up so, also wenn ich mich generell bewege so im Warm-up, ja, dann ist es jetzt okay, ich schaue mal ein bisschen, okay, wo... brauche ich was?
Ja,
das ist so ein bisschen, dass ich abchecke, welche Einheit steht eigentlich vor mir. So, ja, klar, wenn ich eine Lower-Body-Einheit habe, kümmere ich mich tatsächlich
um die Handgelenke.
Doch auch, gerade beim Beugen.
Stimmt, ja, Front Squats und so sowieso.
Wenn ich es brauche, also es gibt auch Tage, da brauche ich es nicht. Und das ist halt der Punkt. So. Das lernst du aber kennen. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass ich das schon raten würde zu sagen, hey, mach die auch ein bisschen fit, so, ne? Wenn du Front Squats beispielsweise drin hast, dehn die auch ruhig mal ein bisschen auf vorher, so. Weil es einfach in dem Fall ein bisschen Sinn macht, weil du sonst ganz schnell halt in so Areas kommst, wo es auch ein bisschen wehtut. Und es muss halt nicht sein. Es ist so leicht zu vermeiden. So, und da ist es halt im, im Warm-up schon so, dass ich dann halt mir einfach erstmal anschaue, wie geht's mir heute, wie fühle ich mich, und dann gehe ich da rein. Mhm. Und tatsächlich bin ich von sehr wenig, wie bei dir auch, mit Armkreisen, paar Jumping Jacks, let's go, zu extrem langen Warm-ups, zu teilweise 45 Minuten Warm-ups, wo ich mir heute denke, bist du deppert? Was das hast du da für Zeit verschwendet?
Länger als das Workout selber.
Ja, nee. Aber da bist du halt ewig im Gym, ne? Ja. Und so gerne ich im Gym auch bin, aber meine Einheiten sind so schon lang genug. Und weißt du so, es hat irgendwann mal eine Grenze, dass man muss nicht jeden Tag 5 Stunden trainieren. So, das ist geil, aber es gibt auch noch Dinge zu tun.
Ja.
aber da habe ich halt wirklich gemerkt, so mit der Zeit, dass ich doch viele Sachen auch dann wieder rausschmeiße.
Mhm.
Ja, ich habe auch selbst mal dieses ganze Formrolling gemacht und bla.
Mhm.
Mache ich alles nicht mehr. Ich mache auch keine Animal Moves, Flows, wie wir auch immer mehr oder sonst
ein bisschen
irgendwas.
Die machtest du eine Weile, oder? Also ich Snack und so.
Ja, also da manchmal, wenn ich so ein bisschen hart verspannt bin im Nacken, so, dann kreise ich auch durchaus mal mit dem Kopf und die ganzen üblichen Sachen so. Aber in der Regel brauche ich es nicht. Und dann mache ich es auch meistens nicht, weil ich auch gemerkt habe, so, es ist dann auch einfach Zeitverschwendung und die investiere ich dann halt lieber in ein gutes Training.
Ja.
Und da ist mir dann auch tatsächlich aufgefallen, dass ich mich auch sehr oft mit Handstand Push-Ups warm mache. Mhm. Lustigerweise, gerade bei Upper Body Einheiten, es ist eine Bewegung für mich, die sich so natürlich anfühlt und so okay ist, dass es kein Problem ist.
Ja.
Beispielsweise könnte ich mich aber nicht mit Muscle-Ups aufwärmen.
Mhm.
No chance, gar nicht.
Mhm.
Es gibt aber andere Bewegungen zum Beispiel, die ich so verinnerlicht habe. Nehmen wir mal Liegestütze oder Klimmzüge oder sowas. Das ist so drin. Damit könnte ich mich aufwärmen.
Ja.
Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wohingegen du das einem Anfänger überhaupt nicht sagen kannst.
Mhm.
Weil wenn der das jetzt hört und sich denkt, so, alles klar, mache ich mich auch damit warm.
Dann sieht er, dann
funktioniert für dich vielleicht nicht.
Verwendet er gern vielleicht ein bisschen mehr Trapezius. Das ist so der Klassiker. Und dann hat man da eine Verspannung und kann
sofort
2 Wochen lang nicht nach rechts oder links schauen.
Super, super anstrengend. Aber dann habe ich halt generell, mein Warm-up ist sehr, sehr kurz geworden.
Mhm.
Auch ich mache viel Dislocations oder so Zeugs. Dann gucke ich halt spezifisch, was muss ich spezifisch nochmal extra mich drum kümmern, wo ich es auch schon weiß.
Mhm.
Beispielsweise, ich hebe auch, also ich mache auch Deadlifts und ich hebe Sumo.
Mhm.
Ja, jetzt kommt der nächste, Sumo ist Cheating. ich hebe Sumo, ich cheate offiziell, es ist raus, ich gebe es zu. Dafür muss ich doch auch schon mal meine Hüfte öffnen. So, gerade wenn ich, also ich trainiere oftmals später Nachmittag, früher Abend und manchmal auch später Abend.
Im ganzen Sitzen wahrscheinlich komplett
so. Also ich sitze tatsächlich auch relativ viel, weil ich halt in meinem Job, ich mache Online-Coaching. So, ne? Also du sitzt sehr viel vorm Rechner.
Ja.
Im Endeffekt ist dieses Sitzen dann schon was dich auch relativ zumacht, sage ich mal. Und dann ist das sehr sinnvoll für mich, meine Hüfte auch nochmal zu öffnen. Teilweise dann eben auch so Aktivierungssachen zu machen, wie auch so Glute Bridges, whatever, um eben halt auch mein Glut wieder anzukurbeln. Weil wenn du den ganzen Tag da drauf sitzt, merkst du.
Ja,
du kennst vom Lernen, ne?
Ja. Ich sitze den ganzen Tag.
Du spürst den nicht mehr.
Ja.
Und das ist ein Ding, da musst du dich halt so ein bisschen drum kümmern. Manchmal brauche ich auch ein bisschen Core-Aktivierung oder so.
Mhm.
Muss halt ein bisschen schauen.
Ja.
Aber das mache ich halt tatsächlich oft auch tagesabhängig, wie viel ich von was mache und dann, was ich halt eben brauche. Dann achte ich halt mittlerweile massiv drauf, mich nicht vorzuermüden. Das muss ich echt sagen. Das habe ich echt eine Zeit lang, gerade wenn es um so Schultersachen oder sowas geht. Ich mache sehr oft YTWL zum Beispiel als Warm-up, so, weil ich der Meinung bin, das macht mein Schultergürtel schön vorbereitet den schön vor oder sowas.
Ich mache das auch gerne so in der Richtung.
Wenn ich bei den Cuban Rotations da
zu
sehr übertreibe,
dann
merke ich das mein ganzes Training. Und das ist total, das muss nicht sein so. Ne?
Ja.
Da habe ich echt gemerkt, okay, lieber Intensitäten runter, bloß gar nicht in Richtung Fatigue kommen oder so. Also die Vorermüdung willst du eigentlich dann nicht haben. Es soll dich ja erwärmen.
Ja.
Und das ist ein Punkt, den ich ganz lange nicht verstanden habe.
Mhm.
Also weil ich ihn nicht gefühlt habe. Und das war echt ein Gamechanger für mich, das zu verstehen. Das ist eine Erwärmung, ein dich auf etwas vorbereiten.
Mhm.
Also im Endeffekt, ne, da musst du halt aufpassen. Du gehst ja auch nicht nach einer durchmarschierten Nacht in die Schlacht rein, so, sondern du wirst besser in der Schlacht schlachten, ja, wenn du im Endeffekt halt ausgeruht reinkommst. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Und
das Ding ist, da muss man sich halt auch wirklich, wirklich gut kennen.
Es braucht Zeit. Ja. Aber das ist auch was, was du dann auch wiederum sehr cool in Gesprächen mit anderen Menschen sehr gut auch nochmal durchanalysieren kannst. Ja. Also das ist ein Punkt, der, glaube ich, auch hart und underrated ist, wie viel du über solche Sachen in persönlichen Gesprächen mit Menschen lernen kannst. Mhm. Und im besten Falle gute Athleten, die wenig von Bro-Science halten.
Yo, Bro. Arme kreisen und Maltese.
Ja, das sind so Sachen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Genau.
Ja. Und wie sieht es bei dir mental aus? Also mentale Vorbereitung. Ich weiß, das ist bei dir im Coaching auch ein super wichtiger Punkt. Wie sieht es beim Warm-up da aus?
Kommt auch mal wieder auf die Einheit an, aber gerade wenn es in die schweren Einheiten reingeht, so auch gerade vor Wettkämpfen, so, wenn es dann in die schweren, niedrigen Wiederholungsbereiche reingeht, da brauche ich viel mehr mentale Vorbereitung. Viel über Musik.
Ja.
Das kann komplett unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich mir mal eine total epische Playlist irgendwie reinziehe. Das kann sein, dass ich mir irgendwelche abgefahrene Wikinger-Musik reinziehe. kann aber auch mal ruhig Techno sein.
Ja.
Oder Rock. Also da bin ich auch komplett frei so. Ich höre mir auch gerne Hip-Hop an. Kommt aber wirklich auf die Einheit an und worauf ich mich konzentrieren muss. Und lustigerweise ist das auch übungsabhängig. Wenn ich schwer beugen muss,
ja,
dann brauche ich möglichst Musik, die mich hart pusht,
ja,
gleichzeitig mich aber mich konzentrieren lässt.
Also nicht möglichst zu schnell vielleicht.
Genau, nicht zu schnell.
Ja.
Möglichst auch kein Text.
Okay.
Also da ist dann zum Beispiel so eine epische Musik oder so ein bisschen Techno oder sowas,
ja,
ist dann schon was Besseres für mich.
Okay.
Und so ein Deutschrap, One Rap Max, geht bei mir gar nicht. So,
okay.
Das kann ich nicht.
Ja.
Weiß nicht warum, aber das ist so, das ist mir zu viel, dann gehen meine Gedanken zu sehr und dann ist irgendwie was off und dann funktioniert es nicht. Und dieses, gerade vor dem Training, muss ich auch immer aufpassen, dass ich mich nicht overhype.
Ja.
Das ist.
Ja, das eben, das ist ein bisschen das, was ich davor angesprochen habe, das mit dem Booster das eine Mal. Das ist super gefährlich.
Also, das ist echt ein Punkt, der alle sagen immer, ja, du brauchst auf jeden Fall einen Booster, du musst da hart knallen und gleich geht's ins Training, du musst total ausrasten. Ja, aber immer noch kontrolliert.
Ja.
Und das ist das, was den großen Unterschied ausmacht, weil wenn du in irgendwelche schwereren Bereiche reinkommst, dann musst du echt aufpassen, dass du auch technisch perfekt bleibst. Und das funktioniert nicht, wenn du massiv overhyped bist und einfach nur durchprügeln willst.
Ja.
Weil dann kommst du entweder in irgendwelche Ausweichmuster rein, so, weiß ich nicht, ja, du kommst mit der Schulter irgendwie sonst wohin oder dein Knie caved ein oder sonst irgendwas. Und dann musst du halt wirklich aufpassen. Und da glaube ich, dass man da nur so eine gesunde Mischung für sich selbst finden muss.
Ja.
Beispielsweise, sehr interessantes Ding von, gerade jetzt aus der Woche, ein Athlet von mir, ein bisschen Paras vor seinen Muscle-Ups gehabt, so. So, weil, warum auch immer, hat er sich so ein mentales Ding draus gemacht. Er ist gut, er ist ein guter Athlet, super konzentriert oder sowas. Und wir haben drüber gesprochen im Team-Call und haben dann einfach mal gesagt, so, hier, pass auf, guck mal, dass du mal meditierst vorm Training. Dass du den Fokus wieder zurück zu dir selbst bringst, weil er halt auch gerade ein bisschen Unistress hatte und so. Und hat er gemacht. Schickt mir in der Session Videos von seinen Muscle-Ups und schreibt, es ist unglaublich, Nick, ich fühle mich wie ein anderer Mensch quasi. So, das läuft gerade so, so gut.
Ja.
Und das sind halt so Sachen, wenn du die kleinen Stellschrauben drehst, für dich selbst kannst du da unglaublich viel rausziehen.
Ja. Ich kann da auch ein gutes Beispiel, auch wirklich vor, ich glaube vor 2 Tagen, ein Athlet von mir, der will schon seit einer Weile seinen ersten One-Arm-Pull-Up ziehen und der hat damit also echt monatelang drauf trainiert, wir haben ihn drauf vorbereitet und er hat so Angst vor der Bewegung bekommen.
Ich habe ihn gesehen, geil.
Er hat so Angst vor der Bewegung bekommen, er war immer so nervös, dass wenn im Plan stand, ich hatte ihn dann ein paar, also an den Ringen, freie One-Arm-Pull-Ups gegeben, weil er hatte nie Probleme, den One-Arm-Pull-Up praktisch am Anfang die Retraction da rauszukommen. Und er hatte hauptsächlich Probleme mit dem Schließen an der Stange und da ist so mal das Schließen am Ring üben lassen. Und dann hat er angefangen, den ersten Teil zu überspringen, weil er so Angst hatte, dass er nicht schließen konnte. Und dann, ist in den Intensitätmonat gekommen, mehr One-Arm-Pull-Ups mit Hand auf Schulter zum Beispiel gegeben, einfach um auch diesen Anfang mal wieder drinnen zu haben. Und nach dem Deload habe ich ihm was ganz Einfaches gegeben. Also 6x1, ganz chillig, Hand auf Schulter, das war für ihn okay, der hatte schon 3 Reps da drinnen. Und das hat sich super gut für ihn angefühlt, weil es so easy war. Also auch die Einstellung im Kopf war anders. Dann hat er einfach probiert, den One-Arm-Pull-Up zu ziehen.
Und hat ihn gemacht.
Also yes. Ich wusste schon ewig, dass er ihn drinnen hatte, aber hätte ich ihn einfach geschrieben, mach einen One-Arm-Pull-Up, der hätte es nie im Leben geschafft. Und so hat er gemerkt, wie einfach das eigentlich geht und zack, er war oben.
Und so konntest du ihn mental besser darauf vorbereiten. Ja. Extrem wichtiger Punkt. Ja. Das ist geil.
Ja, vielleicht letzter Punkt, Stretching. Wie sieht es bei dir da aus eigentlich? Also passives Stretching, ja. Jetzt mal.
Ich habe es eine ganze Zeit lang sehr viel gemacht, extrem viel. Davon profitiere ich, glaube ich, heute auch noch. Ich glaube, dass das durchaus ein Punkt sein kann, du solltest eine gewisse Grundflexibilität irgendwann mal erreichen. Und ich glaube, dass das halt dann massiv auch sich auswirkt auf später. Wenn du die erstmal hast, dann kannst du nämlich auch da ganz gut Kraft reinbringen. So.
Ja.
Und das merke ich beispielsweise ganz gut oft bei Handstand.
Ja.
So, und Handstand-Push-Up so, diese gerade Linie zu bekommen so, oder richtig aus der Schulter rauszukommen, ist ein Ding für mich eigentlich nicht mehr so ein wirkliches Problem. Ich habe eine recht stabile Brücke gehabt und die habe ich, glaube ich, auch immer noch. Ich trainiere sie halt auch einfach.
Ja.
Ich mache sie gar nicht mehr. So muss man auch einfach mal so sagen, weil ich habe ein bestimmtes Level erreicht. Das war für mich okay. BWS-Öffnung war gut. Ich kriege die Arme gut über den Kopf. Und das hat alles, es hat mir gereicht. Und ich bin im Moment in den Bewegungen, die ich mache, nicht eingeschränkt.
Ja.
Deswegen brauche ich meiner Meinung nach im Moment nicht mich weiter drum zu kümmern, weil ich es einfach nicht brauche und ich die Zeit da nicht rein investieren muss. Natürlich. Weil irgendwo muss ich mit der Zeit halt ein bisschen haushalten und meine Trainingseinheiten gehen halt schon sehr lang.
Ja.
Und dementsprechend ist eine Grundflexibilität, finde ich, ein sehr wichtiger Faktor.
Auf jeden Fall.
Ich stretche aber teilweise doch schon nochmal vor einer Einheit, wenn ich zum Beispiel merke, okay, gestern hatte ich irgendwie eine Pull-Einheit oder bestimmte Bewegungen aus dem Pull, so, keine Ahnung, ich habe Klimmzüge gemacht oder schwere Ruderbewegungen, irgendwas. Und mein Latt ist dicht, dann muss ich schon auch manchmal nochmal den Latt ein bisschen aufmachen, um besser overhead reachen zu können, so, um da einfach ein bisschen besser reinzukommen. Und dann funktioniert es auch wieder. So, das ist dann manchmal einfach nur so ein bisschen wieder da reinkommen, quasi so von einem auf den anderen Tag. Und dann funktioniert das Ganze ganz gut. Wobei ich sagen muss, ich mache beispielsweise relativ oft eine für Dips.
Ja.
Im Endeffekt eigentlich auch ein passiver Stretch, dass ich in die tiefste Dip-Position reingehe.
Okay.
Das geht auch an der Bank ziemlich geil.
Ja.
Musst halt nur darauf achten, dass du die Schulterblätter hinten lässt und nicht so nach vorne gerollte Schultern dabei hast. Und dann kannst du extrem geil deine Schulter aufmachen.
Ja.
Was mir für Dips oft ein guter Faktor ist und wo ich es geil finde und auch erfahrungsgemäß ist es extrem gut funktioniert, sind Ring-Muscle-Ups und für Muscle-Ups. Du kommst einfach besser hier durch. Und sobald du den Ellenbogen hinten einen Ticken höher bekommst, macht das massiven Unterschied. Das Problem dabei ist, du musst es halt auch mit Kraft füllen können. Und da sind wir wieder bei diesem Unterschied Stretching Mobility so.
Ja.
Wenn du nur stretchst und das nicht mit Kraft selbst auffüllst quasi, so diese neue Range, dann wirst du in das Problem reinkommen, dass du die Area nicht kontrollieren kannst. Und dann rammelst du halt ganz schnell in eine Verletzung rein. Und das muss nicht sein.
Genau, ich habe ja davor angesprochen, Muscle-Ups zum Warm-Up, muss ich sagen, dass bei mir die Muscle-Ups so, also der Pull-Up so hoch ist, dass ich die Ellbogenbewegung echt wenig drinnen habe, also wirklich nur einen minimalen Stress drauf habe, eben weil bei mir war eben der schnell auch zu viel.
Du ziehst die ja auch fast bis zur Hüfte, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist auch so ein Ding, das ich echt gemerkt habe, so je schwerer der Athlet, desto schwerer tut er sich oft damit. Ich bin auch für mein Gewicht sehr explosiv, aber ich komme im Leben nicht so hoch.
Hängt auch an, ab, einfach anatomisch. Mein Lat, der reicht irgendwie.
Der zählt auch einfach nicht.
Aber eben und explosiv vor dem Training da auch aufpassen, weil komplettes Muscle Recruitment macht auch unglaublich schnell müde. Also sagen wir vom ZNS mäßig ist bei mir eben wirklich so verinnerlicht. Also das würde ich keinem raten eigentlich. Und ich versuche es auch, zum Beispiel, wenn ich One-Arm-Pull-Ups oder so habe, da mache ich es nicht als Bewegung danach. Dann schaue ich wirklich nur, Scapula-Aktivierungen zu machen oder Warm-Up oder Archer-Pull-Ups und nichts Explosives, weil das raubt mir unglaublich viel Kraft. Ja. Wenn ich zum Beispiel eher einen Push-Workout habe, da mache ich es trotzdem in Maße. Ja. Auch je nachdem, wie mein nächster Tag aussieht und wie meine letzten paar Tage waren. Ich messe daran auch ein bisschen meine Kraft. Ja. Muss ich sagen. Das ist also Explosivität ist ein super Faktor, genau wie Griffkraft, wo absolut die 100%. Griffkraft, das ist auch ein bisschen Teil des Warm-Ups. Ich greife die Stange und einfach nur, wie stark ich die Stange greifen kann, weiß ich, wie stark ich eigentlich bin.
An dem eigenen Tag,
an dem einen Tag. Also ob ich schon fatigued bin, hauptsächlich eben reden wir hier von ZNS-Fatigue, das merkt man in der Griffkraft. Es wird auch so gemessen, prinzipiell.
Das ist ein recht interessanter Punkt, weil den habe ich mittlerweile mit meinem Coach auch schon rausbekommen, so für uns. Sobald ich innerhalb eines Blocks zum Beispiel merke, so, ich habe Probleme mit meiner Explosivität im Muscle-Up,
ja,
dann wissen wir, der Block neigt sich dem Ende zu.
Okay.
Das ist so der große Unterschied zwischen Strength und Power.
Ja.
So, weil da merkst du halt massiv, okay, wie viel ist drin? Und das sind so Sachen, ich finde auch, dass die Explosivität da sehr, sehr arg mit der Griffkraft zusammenhängt.
Ja, absolut.
Wenn du merkst, dass du schon nicht so gut greifen kannst, bist du automatisch nicht so explosiv. Und interessanterweise, du merkst das auch im Unterkörper. Also du brauchst ja die Griffkraft beispielsweise auch beim Heben oder
natürlich,
sowas.
Natürlich.
Jetzt könnte man sagen, okay, dann benutzt halt Zughilfen, geht auch, klar. Aber trotzdem ist mein Power-Output am Ende auch im Deadlift immer schlechter, wenn meine Griffkraft schlechter ist. Und das ist, ich hätte jetzt keine Studie, die das belegt. Das ist eine reine erfahrungsbasierte Sache.
Es ergibt Sinn. Prinzipiell also. Es wird, Griffkraft wird auch verwendet für ältere Menschen zu messen, körperliche Aktivität und so weiter.
Wie gesund sie sind.
Genau, wie gesund sie sind. Also in der Apotheke machen wir das.
Geil.
Und da gibt's Tabellen dafür, Stats dafür, prinzipiell. Und also wie stark deine Griffkraft ist und welche die normalen Ranges sind, was zu viel ist, was zu wenig ist. Auch zum Beispiel mit Knochendichte oft gern was zu tun, weil ein trainiertes Individuum hat eine höhere Knochendichte, wenn wir jetzt Frauen und Osteoporose ansprechen, oder prinzipiell hat das auch viel. Ist auch ganz interessant, wie das beim Mann und bei Frau ist eigentlich. Es bleibt bei Frauen viel konstanter als bei Männern.
Ja.
Könnte jetzt nicht den Grund nennen, aber es ist eine ganz, ganz interessante Sache eigentlich.
Das ist geil. Ja, die Knochendichte ist auch ein sehr interessantes Thema, weil jeder immer glaubt, Knochendichte wäre so...
Ja, das mit schwere Knochen und so.
Just fat. Das ist halt echt so ein Ding. Und du kannst die Knochendichte ja auch massiv mit Krafttraining beeinflussen.
Ja.
Also gerade, wenn du auch mit Gewichten arbeitest. So. Leute, die regelmäßig schwer heben, beugen, whatever. Ja.
Pesto nehmen.
Die haben einfach eine größere Knochendichte. Was noch ein Thema ist, wo ich auf jeden Fall noch drauf eingehen wollte, ist tatsächlich Warm-Up-Sets. Weil es ein Thema ist, das extrem oft von Leuten irgendwie underrated wird. Warm-Up-Sets sind so ein Ding, wo ich auch extrem oft Fragen zu bekomme, auch von eigenen Athleten, beispielsweise aber auch, die keine Ahnung davon haben. Ja, ich habe einen Athleten, oder zwei, die mir, als wir uns auf der FIBO tatsächlich getroffen haben, erzählt haben, dass sie nie Warm-Up-Sets machen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen, die heben halt 160 Kilo ohne Warm-Up-Set. Der legt es auf die Stange und hebt es. Für mich war das bis dato immer ein Ding, ja, das ist eigentlich eh urlogisch. Jeder Mensch, der trainiert und schon eine Weile trainiert, und das waren jetzt auch keine Anfänger, als sie zu mir gekommen sind, so, ne? Der weiß, er macht Warm-Up-Sets vorher. Nein, es ist nicht so selbstverständlich, wie man glaubt. Die sind immer hingegangen und haben gehoben. Einfach so. und haben sich dann irgendwann immer so gewundert, warum ihre späteren Sets die besseren waren. Und ich bin dann genau darüber dann auch im Gespräch darauf irgendwann da gekommen, so, macht ihr eigentlich Warm-Up-Sets? Ja. Nee, wie sollte man das machen? So, Oida.
Hatte ich auch bei den Athleten bei Hansen-Push-Ups zum Beispiel. Ja, die letzten Sets haben sich gut angefühlt. So, machst du dann spezifisches Warm-Up, machst du extra Handstände, vielleicht sogar einen Negative-Push-Up, vielleicht einen mit Bauch zur Wand, einfach um. Oder vielleicht ein V-Push-Up. Etwas, das dich nicht komplett ausbrennt. Natürlich, wenn du deinen ersten Hansen-Push-Up lernst, dann wirst du nicht dich an der mit Hansen-Push-Up zerstören, aber vielleicht ein V-Push-Up mit Elevated Feet, wo genau das gleiche Bewegungsmuster drinnen ist, sowas drinnen zu haben. Und eben Warm-Up-Sets, zum Beispiel bei Klimmzüge, ist es bei mir so, also je nachdem, ich mache ja auch Weighted Pull-Ups, ich habe sie ab und zu als Accessory im späteren Training nach Warm-Up-Pull-Ups und so drinnen. Da mache ich zum Beispiel viel, viel weniger Warm-Up dafür. Also ich habe da, ich glaube, jetzt so ein 3x3 mit 46 Kilo mit 2 Sekunden oben halten. Und da mache ich echt nur 2 Warm-Up-Sets, weil ich habe ja davor Weighted Warm-Up-Pull-Ups gemacht. Da ist alles schon aktiv.
Okay,
ja.
Okay,
genau. In dem Falle. Genau, und dann mache ich vielleicht ein paar paar Klimmzüge mit 20 Kilo und dann komme ich auf die 40 und dann die 46, also in der Richtung.
Ja.
Wenn die am Anfang des Trainings sind, dann ja. Schaue ich da schön aufzubauen, ohne mich komplett wegzuschießen. Und da ist auch bei jedem kommen wir vor ein bisschen anders, wie sie es machen. Also
ja, ist tatsächlich so. Also ich würde auch sagen, dass es sogar noch übungsspezifisch ist.
Mhm.
Ich brauche für Pull-Ups persönlich auch nicht so viele Warm-Up-Sets.
Mhm,
ja. Hat aber auch damit zu tun, dass ich da viel schneller ermüde.
Mhm.
Viel, viel schneller. So. Und dementsprechend auch dort generell, egal welche Rep-Range ich in meinen Worksets habe am Ende, ja. So, ich trotzdem immer nur sehr geringe Wiederholungszahlen in meinen Warm-Ups drin habe. Also da gehe ich meistens nicht über 3-4 raus.
Nein, niemals.
Egal, ob ich am Ende 12 oder so machen muss, das passiert nicht.
Mhm.
So, weil ich einfach weiß, dass ich sonst eine sehr harte Ermüdung habe.
Ja.
Und wofür? Ja, ja. Ich will mich erwärmen und nicht vorermüden. Das hat weh vorhin schon mal. Aber beispielsweise für solche Sachen wie Kniebeugen,
ja.
Wenn ich dann in der Spitze irgendwann anfange, schwere Singles zu beugen oder sowas, dann habe ich tatsächlich teilweise 6, 7, 8 Warm-Up-Sets drin. Auch immer nur 1, 2, 3, maximal 3 Wiederholungen in dem Bereich so. Und auch nur bei den leichteren Gewichten. Je weiter wir nach oben kommen, desto weniger Wiederholungen. Und da auch wirklich nur ein Riesenfokus auf perfekte technische Umsetzung, um das schon mal so zu primen, im Endeffekt, für den eigentlichen Lift dann.
Ja.
So. Und das ist ein Faktor, der da sehr hart untergeht bei vielen Leuten, dass diese Erwärmung auch ein Einschleifen von Technik ist.
Ja.
Und das ist sau wichtig.
Das ist bei Dips bei mir so.
Here we go.
Dips mache ich echt viele Warm-Up-Sets, eben Pull-Ups viel weniger, da habe ich auch die Bewegung einfach super intus und gar kein Problem damit. Ganz anders eben bei Dips, also da tue ich mir schwer und der dauert ab und zu das Warm-Up einfach so lang. Also die Tage, die bei mir am längsten dauern, sind einfach mit Weighted, einfach weil ich schaue, dass das gut passt. Einfach Dips waren bei mir schon immer ein bisschen das Problem und da brauche ich einfach länger. Also
könntest du da mal probieren, weniger Sätze zu machen und dann vielleicht in deinen Working Sets besser zu performen, weil du nicht so vorermüdet bist?
Naja, ich mache trotzdem wenige Reps und sehr lange Pausen.
Aha.
Es ist, glaube ich, bei mir echt so ganz, ganz fine line zwischen ich bin zu müde und ich riskiere beim Set dann, beim Top-Set, ein bisschen eine falsche Bewegung drinnen zu haben. Meine linke Schulter ist zum Beispiel einfach ein bisschen tiefer als die rechte. Da geht einfach viel mehr Gewicht drauf und das kann ich spüren. Und wenn ich das nicht richtig drinnen habe, wie ich das aktivieren soll, da habe ich trotzdem, da bin ich lieber safe than sorry.
Okay, gotcha.
Ja.
Ja. Also sehe ich auch so bei mir auch ganz oft schon selbst beobachtet und auch bei anderen Athleten, es gibt eine sehr feine Waage dazwischen, zwischen einem Here we are das ist genau das, wo du nicht vorher ermüdet bist, mhm, oder ich bin noch nicht richtig warm. Und ja, das ist echt gefährlich. Also da muss man ein bisschen für sich auch rumexperimentieren. Das darf man sehr genau beobachten. Da sollte man sich vielleicht ein paar Notizen pro Trainingseinheit mal machen, dass man da gut reinkommt. Gut, hättest du noch was, was wir auf jeden Fall erklären sollten?
Ich überlege gerade, ich glaube, wir sind alles durch. Also vielleicht, ja, also ganz allgemein, macht's euer Warm-up. Nutzt es richtig aus. Ich habe für mich zum Beispiel gefunden, ich schaue viel Mobility im Warm-up zu machen, weil ich es außerhalb, ich mir selten leider die Zeit nehme und sage, jetzt mache ich einfach eine Stunde Mobility, dann verwende ich das Warm-up ein bisschen dafür, mhm, hauptsächlich meine Schultern zu öffnen. Also schaut, was für euch funktioniert, schaut, dass es sich gut anfühlt und schaut, dass ihr euch nicht kaputt macht im Warm-up. Aber dass ihr es auf jeden Fall macht, also.
Da gehe ich komplett konform. Das ist geil. Dann würde ich eigentlich am Ende nur noch sagen, schaut, dass ihr diesen Podcast abonniert, ihm eine gute Bewertung gebt. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr euer Warm-up machen solltet oder keine Ahnung habt, wie ihr weiter progressiert, haut uns an, bewerbt euch für ein Coaching.